die Übrigen und ihr Auftrag. Es ist der 13. Glaubenspunkt. Und es steht hier ein Vers, der sozusagen als Leitvers gelten kann für diesen Glaubenspunkt. In Offenbarung 12, Vers 17, da lesen wir, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Also hier ist von den übrigen die Rede. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen hier rüberstellen. Und da ich nicht der Allerkleinste bin, glaube ich, ihr seht mich auch gut, wenn ich hier runtergehe, dann haben wir das ein bisschen besser hier im Überblick. Und diese übrigen, von denen sind wir ja überzeugt, dass wir mit denen was zu tun haben, dass wir auch zu denen dazugehören oder dazugehören wollen. So sehr, dass es ein Glaubenspunkt ist. Und ich habe auch den genauen Text, wie er veröffentlicht wird und wie er auch im Internet nachzulesen ist, auf der offiziellen Seite unserer Gemeinde hier nochmal abgedruckt, wie dieser Glaubenspunkt lautet. Also der Glaubenspunkt Nummer 13 lautet, die weltweite Gemeinde setzt sich zusammen aus allen, die wahrhaft an Christus glauben. Doch in der letzten Zeit, einer Zeit weit verbreiteten Abfalls, ist eine Schar der Übrigen herausgerufen, um an den Geboten Gottes festzuhalten und den Glauben an Jesus zu bewahren. Diese Übrigen weisen darauf hin, dass die Stunde des Gerichts gekommen ist. Sie predigen, dass es Erlösung allein durch Christus gibt und verkündigen das Herannahen seiner Wiederkunft. Die drei Engel in Offenbarung 14 sind Sinnbild dieser Verkündigung. Sie geht einher mit dem Gerichtsgeschehen im Himmel und führt auf Erden zu einer Bewegung der Buße und Erneuerung. Jeder Gläubige ist aufgefordert, sich an diesem weltweiten Zeugnis persönlich zu beteiligen. Die Übrigen. Warum sind die Übrigen die Übrigen? Warum sind sie übrig? Ich werde jetzt einige Punkte ansprechen, die hier bedeutsam sind. Wir sehen schon aus dem Text in Offenbarung 12, Vers 17, dass sich diese Übrigen in einem Kriegszustand befinden. Das heißt hier, es ist ja von einem Krieg die Rede, den der Teufel führt, gegen die Übrigen, mit den Übrigen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke für uns, für die Übrigen. Wir sind im Krieg. Aber wir kämpfen ja nicht alleine, sondern der Kampf gehört dem Herrn, wie wir wissen. Und wir kämpfen auch nicht mit Fleisch und Blut, wie Paulus sagt in Epheser 6, Vers 12, sondern er sagt, unser Kampf ist gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit und der Himmelswelt. Und das, meine lieben Geschwister, müssen wir uns immer und immer wieder klar machen. Wir identifizieren das Böse immer sehr schnell mit Menschen. Mein Glaubensbruder oder meine Glaubensschwester, die eine völlig verkehrte Auffassung von etwas hat, meiner Meinung nach, sie ist ja nicht derjenige, gegen den ich kämpfe. Es ist auch nicht der böse Papst, gegen den ich eigentlich kämpfe. Es ist überhaupt kein Mensch, gegen den wir kämpfen. Sondern alle Menschen, wenn sie denn auf dem falschen Weg sind, sowieso nur Opfer von diesem einen großen Verschwörer. Es gibt so viele Verschwörungstheorien, wer hinter allem steckt. Ja? Die einen sagen, es sind die Jesuiten, die anderen sagen, es sind die Freimaurer. Ich meine, das kann man schon studieren und man kann da schon bestimmte Dinge erkennen, aber wir müssen uns klar machen, letztendlich gibt es nur einen großen Verschwörer, der wirklich alles in der Hand hält. Und das ist der Teufel. Und gegen den und seine Helfer, seine Engel, wird dieser Kampf gekämpft. Ein zweiter Aspekt, und den lesen wir, Offenbarung 13. Es ist euch auch bekannt, da steht, Offenbarung 13, die Verse 4 und dann noch die Verse 11 bis 15. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Also wir haben es hier schon wieder mit Anbetung zu tun. Genau wie gerade eben bei Daniel und seinen Freunden. Und dann heißt es ab Vers 11 in Offenbarung 13, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und es redete wie ein Drache. Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus und veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde herabkommen lässt und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. So, das ist ja eine wahnsinnig komplizierte Angelegenheit. Ja? Und das macht der Teufel extra, der macht es kompliziert. Es gibt ein Tier und dann gibt es ein zweites Tier und dieses zweite Tier macht dem ersten Tier ein Bild. Dann haben wir noch etwas Drittes. Wahnsinnig kompliziert die ganze Angelegenheit. Kein Mensch blickt mehr durch. Ja? Und letztlich ist derjenige, der das Bild des Tieres anbetet, weil das andere Tier das gesagt hat, und das eine Tier, der Auslöser ist, am Ende der Drache Satan, der angebetet wird. Ja? Es ist sehr indirekt, das Ganze. Es ist eine große Verführung. Schon ganz am Anfang ist Satan nicht persönlich aufgetreten. In Eden hat er sich auch schon verkleidet. Als was hat er sich verkleidet in Eden? Als, ja. Wenn er zu Eva gegangen wäre und gesagt hätte, ich bin Satan, das ist der Typ, der sich gegen Gott aufgelehnt hat und jetzt probiere ich es mal mit dir, dann wäre sie wahrscheinlich nicht so leicht drauf reingefallen. Aber er hat sich verkleidet. Ja? Und er verkleidet sich heute noch viel geschickter. Er hat jetzt 6000 Jahre Erfahrung mit Verkleidungen. Und er weiß, das noch viel, viel komplizierter und viel geschickter zu machen, dass kein Mensch mehr durchblickt. Aber Gott hat uns ja sein Wort gegeben und deswegen haben wir doch eine Chance, durchzublicken. Aber es gilt ja, und das sehen wir auch, wenn wir das betrachten, wann immer Menschen etwas anderes anbeten als Jehova, den Gott Israels allein, wo immer unser Respekt, unsere Sehnsucht stärker nach etwas anderem sich richtet, als nach den Grundsätzen des wahren Gottes oder etwas, was uns auch nur davon ablenkt, ja, das weiß der Teufel, dann hat er uns schon so gut wie auf seiner Seite. Wir würden dann, und die Menschen, die sich darauf einlassen, sozusagen dem Teufel zustimmen und ihn letztlich auch anbeten. Bei dieser Betrachtung müssen wir uns auch immer wieder klar machen, dass die Geschichten, die uns aus dem Alten Bund berichtet sind, aus dem Alten Testament, wie wir heute jetzt vorhin mit den Kindern wieder eine betrachtet haben, dass es nicht nur einfach Geschichten sind, die interessant zu betrachten sind, sondern dass sie eine zusätzliche und wichtige geistliche Bedeutung für uns heute haben und deswegen sie auch für uns aufgeschrieben sind. Es gibt ja die Auffassung, dass, diese Geschichten im Alten Testament hauptsächlich für die damalige Zeit relevant waren und dass sie aus heutiger Sicht so hauptsächlich in geschichtlicher Weise von Bedeutung sind. Oder dass manche behaupten sogar, dass es Mythen sind, von denen man gar nicht mal genau weiß, ob sie sich tatsächlich so zugetragen haben. Aber es ist völlig falsch. Wir müssen uns absolut klar machen, dass wir das Neue Testament überhaupt nicht verstehen können und dass wir das Neue Testament hundertprozentig missinterpretieren, wenn wir nicht das Alte Testament studieren dazu. Ja? Und das wollen wir jetzt einmal machen mit einer Begebenheit aus 1. Könige 11, Vers 1 bis 10. Wenn ihr wollt, könnt ihr es aufschlagen. Es ist ein etwas längerer Text, aber es ist mir wichtig, dass wir den heute lesen. 1. Könige 11, Vers 1 bis 10. Der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen, und zwar neben der Tochter des Pharao, das ist schon die erste, ja, und neben dieser auch moabitische, ammonitische, edomitische, sidonitische, hethitische. Von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen und sie sollen nicht zu euch eingehen. Für wahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. An diesen, also an den Frauen wohlgemerkt, hing Salomo mit Liebe. Wunderbar, Liebe. Davon reden wir auch oft von Liebe, gell? Salomo hatte auch Liebe, das lesen wir hier. Und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, Da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. Das ist interessant. Da normalerweise gehen wir davon aus, jemand, der jung ist, ist noch ein bisschen dumm und wenn man alt ist, wird man weise. Bei Salomo war es genau andersrum. Er war als junger Mann weise und als er alt wurde, ging es bergab. Ja, interessant. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und Salomo folgte der Astarte nach, der Göttin der Sidonier und dem Milkom, dem Scheusal der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht so treu nach wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe für Chemosh, das Scheusal der Moabiter, auf dem Berg, der Jerusalem gegenüberliegt, und für Moloch, das Scheusal der Söhne Ammon. Ebenso machte er es für all seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern Rauchopfer und Schlachtopfer darbrachten. Da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm in dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzufolgen. Aber er hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hatte. So, meine lieben Geschwister, jetzt müssen wir uns erstens klar machen, Salomo war nicht irgend so ein Typ, der einen halben Meter über dem Boden schwebte und der mit uns heute gar nichts zu tun hatte. Das war ein Mensch aus Fleisch und Blut, wie wir auch. Wir müssen uns genau mal versuchen, in ihn hineinzuversetzen. Wie konnte das passieren? Das ist mir vollkommen schleierhaft, euch nicht auch? Der ist zweimal Gott begegnet. Er hat dieses Gebet gesprochen bei der Einweihung des Tempels und er hat erlebt, wie Gott sozusagen mit seiner Gegenwart den Tempel heiligt. Und jetzt auf einmal wendet er sich einfach so anderen Göttern, nichtigen Göttern zu. So einfach war das nicht. Ich glaube nicht, dass er in seinem Bewusstsein sich mutwillig gegen alles bessere Wissen einfach den anderen Göttern zugewendet hat. Das war ganz anders. Ich stelle es mir ungefähr folgendermaßen vor. Er hatte ein paar Berater, wahrscheinlich auch schlechte Berater, und sie haben gesagt, naja, freilich ist der Gott Jehova unser Gott. Aber schau mal, wir haben jetzt so gute Beziehungen zu den Nachbarstaaten und Ägypten ist sowieso ein ganz wichtiger Partner. Ja? Und wir müssen schon auch den Ägyptern zeigen, dass wir ein bisschen tolerant sind. Ja? Was sollen denn die von uns denken? Du hast jetzt ja schon auch die Tochter des Pharao geheiratet und wir müssen jetzt da schon tolerant sein. Wir können nicht einfach sozusagen hier unsere Linie durchziehen, das macht ein ganz, ganz schlechtes Bild. Und die Ägypter werden dann bestimmt auch einen schlechten Eindruck von Gott Israels bekommen, wenn wir so rigoros sind. Wir müssen schon ein bisschen denen entgegenkommen. Ja? So ungefähr stelle ich mir das vor, so wird es gelaufen sein. Ich weiß nicht, ihr könnt euch selber darüber Gedanken machen, aber ich stelle es mir so in etwa vor. Ich möchte einen kleinen Text lesen aus dem Buch Propheten und Könige, Seite 34 und 35. Da können wir auch noch einen interessanten Kommentar lesen. Da heißt es, in dem Bestreben, seine Beziehung zu dem südlich von Israel gelegenen Reich zu stärken, wagte sich Salomo auf verbotenes Gebiet. Satan wusste, wohin Gehorsam führen würde. Deshalb suchte er bereits in den ersten Jahren der Herrschaft Salomos, die sich durch die Weisheit, Wohltätigkeit und Rechtschaffenheit des Königs auszeichneten, Einflüsse wirksam werden zu lassen, die Salomos Grundsatztreue heimtückisch untergraben und ihn veranlassen würden, sich schließlich von Gott zu trennen. Der Feind hatte auch Erfolg in seinen Bemühungen, denn wir lesen, Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten und so weiter. Vom menschlichen Standpunkt aus schien diese Heirat, wiewohl sie den Weisungen des Gesetzes Gottes entgegen war, sich vorteilhaft auszuwirken. Denn Salomos heidnische Frau wurde bekehrt und vereinigte sich mit ihm in der Anbetung des wahren Gottes. Oha, sie hat sich bekehrt, die Ägypterin. Ja? Ist doch alles wunderbar, alles in Butter, könnte man denken. Ja? Außerdem leistete Pharao Israel sichtlich dadurch einen Dienst, dass er Geser eroberte, die Kanaaniter, die in der Stadt wohnten, umbrachte und die Stadt seiner Tochter Salomos Frau als Mietgift gab. Da schauen wir mal, der Pharao hat sogar dem für den Gott Israels noch die Kanaaniter besiegt. Ja? Das ist doch alles, hört sich doch alles ganz gut an. Salomo baute die Stadt wieder auf, was offenbar sein Reich an der Küste stärkte, aber durch das Bündnis mit einem heidnischen Volk und durch die Heirat einer götzendienerischen Fürstin als Besiegelung des Vertrages missachtete er unbedacht die weise Vorkehrung, die Gott zur Reinerhaltung seines Volkes getroffen hatte. Die Hoffnung, dass seine ägyptische Frau sich von Herzen zu Gott hinwenden würde, war nur eine Entschuldigung für seine Sünde. Wir wenden uns wieder zurück zu unserem ursprünglichen Vers, die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Ich möchte jetzt auf den Aspekt des Zeugnisses Jesu eingehen. Aber vorher noch ein Gedanke zu den Frauen. Wir wissen ja, dass die Frauen, und das hatte ich jetzt noch vergessen, das muss ich noch anfügen. Wir wissen ja, dass, ich habe ja gerade gesagt, die Dinge, die im Alten Bund passiert sind, haben eine geistliche Bedeutung, nicht nur eine wirkliche. Und wir wissen, dass das Prinzip, sich mit Frauen einzulassen, ja aus Sicht der Prophetie und aus Sicht der Offenbarung immer bedeutet, sich mit anderen Kirchen, mit anderen religiösen Einflusssphären einzulassen. Ja? Es gibt ja die Frau aus Offenbarung 12, die weiß gekleidete Frau, die dann in die Wüste verbannt wird, das ist die Gemeinde, die Kirche Gottes, aber es gibt auch die andere Frau, ja, die falsche Religion darstellt, die als Hure dargestellt wird. Und ich glaube, wir sollen auch in dieser Hinsicht es so verstehen, sich mit anderen Frauen einzulassen. Das ist ja genau das, was die Bestrebung der ökumenischen Initiative eigentlich wollen. Und es ist genauso wie bei Samuel. Man denkt im ersten Moment, ja, man hat etwas Gutes, man verständigt sich, man hilft sich gegenseitig. Die anderen sind ja auch nicht so verkehrt. Das war übrigens im Alten Testament auch so. Ja, die Ägypter, das waren ja nicht alles unmögliche Leute. Da waren auch nette Leute dabei, da waren verständige Leute dabei. Da waren Leute dabei, mit denen hat man sich gerne unterhalten. Das ist das Gleiche wie heute auch. Ja? Müssen wir uns immer klar machen. Also das Zeugnis Jesu. Nach Offenbarung 19, Vers 10 ist das Zeugnis Jesu der Geist der Weissagung. Wir wissen das. Und in der Tat sind wir als Adventisten gestärkt und unsere Bewegung ist überhaupt sehr, sehr stark fundiert auf der Grundlage des Geistes der Weissagung. Aber es ist ein bisschen mehr, liebe Geschwister. Der Geist der Weissagung ist auch überhaupt Gottes Wort. Es ist natürlich die Bibel, die als das große Licht ist. Ihr wisst, der Ellen White sagt, sie ist das kleine Licht, aber die Bibel ist das große Licht. Darum geht es vor allem. Und wenn wir an Paulus denken, ihm ist Jesus erschienen, er hat das erlebt und er hat sein ganzes Leben lang aus dieser Kraft gelehrt und hat sich bis zur völligen Verausgabung, er ist ein paar Mal fast totgeschlagen worden. Es war ihm alles egal. Er wurde gehasst von den Gemeinden, die er gegründet hat. Sie wollten gar nichts mehr von ihm wissen, weil er so streng war. Es war ihm alles egal. Es war ihm natürlich nicht egal, es ist ihm schon menschlich nahegegangen, aber er hat sich davon nicht abbringen lassen. Ja? Aber das Zeugnis Jesu ist natürlich auch, dass wir persönlich Zeugnis ablegen müssen. Und mir ist aufgefallen, dass wenn jemand jetzt so eine Predigt hält wie ich, dann ist das manchmal eine interessante Sache. Aber wenn jemand mir erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist, wenn jemand mir erzählt, was er für Erfahrungen gemacht hat mit Jesus Christus, das ist das Zeugnis Jesu. Das ist noch viel, viel stärker, ja, als wenn man immer so Theorien hört. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir dieses Zeugnis ablegen. Versucht nicht, die Leute mit guten Argumenten zu überzeugen. Erzählt ihnen einfach, was ihr mit Jesus erlebt habt. Sagt, mein Herr ist so gnädig zu mir gewesen. Das macht einen großen Eindruck auf die Menschen. Wenn ihr sagt, ja, ich kenne die Bibel genau, dann sind sie irgendwann eingeschüchtert und denken, oh, das ist, ja, der schlägt mich tot mit dem Wort Gottes. Das heißt dann nicht, dass wir den ganzen Tag an nichts anderes denken und nichts anderes mehr machen. Ein sehr lieber Mensch hat mir neulich gesagt, ja, du redest ja den ganzen Tag von Gott, das kann ja irgendwann dann auch komisch wirken. Das ist ja damit nicht gemeint, wir sollen ja den Menschen nicht auf die Nerven gehen. Und es gibt ja auch viele andere Dinge im Leben, die uns Gott geschenkt hat, mit denen wir uns beschäftigen. Wir haben alle unsere Arbeit, das ist ja selbstverständlich. Es ist ja nicht so, dass wir völlig abseits von dieser Welt irgendwo in unrealistischen Sphären schweben sollen. Das ist damit nicht gemeint. Die Gebote halten. Jetzt kommen wir zu den Geboten. Wir alle haben die Gebote sehr, sehr viel studiert. Ich möchte auf eine Sache hinweisen. Wir sehen hier die 10 Gebote. Und das Interessante ist ja, dass die ersten 4 Gebote viel, viel länger sind als die letzten 6. Seht ihr das? Ich habe die Worte gestern nochmal gezählt. Ich habe das hier aus der Elberfelder Übersetzung rausgenommen. Die ersten 4 Gebote haben 226 Worte in der deutschen Übersetzung hier. Und die letzten sechs sind ja immerhin noch zwei Gebote mehr, haben nur 77 Worte. Die sind viel, viel kürzer und viel, viel kleiner. Und ich glaube, macht euch mal Gedanken darüber, dass Jesus sagt, wenn jemand eines dieser kleinsten Gebote auflöst in der Bergpredigt, ja, ich glaube, er meint diese kleinen Gebote da hinten, die Nummern 5 bis 10, weil die Juden, die haben nämlich, also der Sabbat, also da wisst ihr ja, da durfte man ja keinen Schritt zu viel gehen, ja, und Götzendienst und so weiter, zumindest nach ihrem Verständnis haben sie auch, aber die hinteren Gebote, was lesen wir da, du sollst Vater und Mutter ehren und dann gab es da irgendwelche Tricks, da konnte man irgendwie am Tempel ein Opfer machen und dann war man davon befreit, seine Eltern zu versorgen. Ja? Für diese Bereiche hatten sie alle möglichen Tricks und wenn man nicht ausdrücklich lügt, aber vielleicht irgendwie, ihr wisst schon, was ich meine, das war ja so dieses pharisäerhafte Denken. Ja? Ich habe den Eindruck, dass die hinteren, diese kleinen Gebote, das ist so das kleine Einmaleins unseres Glaubens und ich glaube, dass wir den Sabbat heiligen, oder Gott mit unseren Worten nicht beleidigen, dass wir das überhaupt nur dann können, wenn wir das kleine Einmaleins erst gelernt haben. Ja? Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, der sich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, in dem sind überhaupt alle Gebote zusammengefasst. Ich würde sagen, die Übertretung jedes einzelnen Gebotes, das wir hier unten haben, ist irgendwie auch Götzendienst. Der Götze könnte ich selber sein, der Götze kann irgendwas anderes sein, aber es ist immer irgendwie Götzendienst im Spiel. Ja? Es fasst sozusagen alle Gebote zusammen, deswegen ist ja auch Götzendienst im Alten Testament das bei weitem das häufigste genannte Gebot und das, wovor immer gewarnt wird, ja? Betreibt keinen Götzendienst. Ganz wichtig. Jetzt kommen wir zum Auftrag. Was ist nun der Auftrag? Natürlich die Verkündigung des ewigen Evangeliums. Die Übrigen sind deshalb die Übrigen, weil sie sich an das ewige Evangelium halten. Sie wissen, dass Gott sich nicht ändert und dass Jesus, sein eingeborener Sohn, schon immer da war. So, liebe Kinder, wer hat vorhin gesagt, dass noch jemand Viertes im Ofen war? Ist er noch da? Du warst es. Weißt du, wer es war? Es war sogar noch ein bisschen mehr als ein Engel. Ja, es war der Engel des Herrn. Weißt du, wer das ist, der Engel des Herrn? Es war Jesus Christus, der mit diesen drei Männern im Ofen war. Was für eine großartige Erfahrung. Erstens, Christus hatte sich noch nicht der Welt offenbart als solcher, aber er war zugegen mit den drei Männern in dieser unglaublichen Situation. Ja? Ein ganz großer Moment der Weltgeschichte, ohne Zweifel. Ja, und unsere Verkündigung, im Zentrum unserer Verkündigung steht die Drei-Engels-Botschaft, das wissen wir, da können wir mal die nächste Seite uns anschauen. Ich habe die mal abgedruckt, ich möchte sie jetzt nicht von vorne bis hinten vorlesen. Habe ich sie doch nicht abgedruckt? Ich dachte eigentlich, sie wäre drin. Na, gehen wir nochmal zurück. Ja, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich wurde erst vor, weiß ich nicht, 48 Stunden gebeten, heute die Predigt zu übernehmen. Das heißt, ich bin vielleicht nicht ganz so ausgearbeitet, wie es sonst der Fall wäre. Ah doch, da ist sie ja. Wunderbar. Ich nehme alles zurück. Ich bin wunderbar vorbereitet. Die dreifache Engelsbotschaft. Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre. Ist es eine neue Botschaft, etwas Neues, was nur in der letzten Zeit verkündigt wird, was noch nie verkündigt wurde? Nein, das ist ja uralt. Das haben wir gerade gelernt. Also das ist das erste Gebot, das wurde schon immer gelehrt. Babylon ist gefallen, das ist die zweite Engelsbotschaft. Eine neue Botschaft? Trifft es auf die letzte Zeit zu, sagen wir, oh, Babylon ist plötzlich gefallen, also müssen wir jetzt irgendwas machen? Nein, Babylon ist schon seit Tausenden von Jahren gefallen. Das war schon immer so, das weiß jedes Kind Gottes, dass Babylon gefallen ist. Nebukadnezar hat zwar, das ist ganz interessant, der König von Babylon hat den Gott Israels verehrt, er hat ihn zeitweise angenommen, wir wissen es, ja, er hat sich sogar gedemütigt, er hat ja auch nach der Geschichte mit Sadrach, Mesach und Abednego hat er dem ganzen Volk verordnet, sie sollen den den Gott Israels anbeten. Aber es hat ja nicht lange gedauert und spätestens mit Belsazar wissen wir, dass dann der Fall Babylons endgültig war. Ja? Nehmt nicht das Mahlzeichen des Tieres an. Ist das neu? Ich glaube, dass es für viele neu ist und auch für mich, als ich das gelernt habe als Jugendlicher, war das neu. Oh, Mahlzeichen des Tieres, was ist denn das? Aber für einen gebildeten Juden, für einen Pharisäer, war das auch nicht neu. Wir können ja nachlesen in 2. Mose 13, Vers 9. Da heißt es, 2. Mose 13, Vers 9, das ist sogar noch vor der Gesetzgebung am Sinai. Und es sei dir ein Zeichen auf deiner Hand und ein Zeichen der Erinnerung zwischen deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei. Denn mit starker Hand hat dich der Herr aus Ägypten geführt. Ein Zeichen an der Hand und ein Zeichen an der Stirn. Die Juden machen das noch heute. Die tun sich kleine Schächtelchen machen, da tun sie die Gebote rein und das binden sie sich dann an ihre Hand und an ihre Stirn, weil das hier drin steht, ja? Als Zeichen des Gesetzes. Wir wissen natürlich, dass Gott uns das Gesetz ins Herz schreiben möchte. Wir binden uns nicht die 10 Gebote an die Stirn, sprichwörtlich. Wir wissen, dass es eine geistliche Bedeutung hat. Und wir wissen, dass das Mahlzeichen des Tieres logischerweise ein Antigesetz ist. Es ist das veränderte Gesetz, es ist das falsche Gesetz. Der falsche Sabbat. Ja? Werksgerechtigkeit. In Offenbarung 14 wird deutlich, dass wir in den letzten Tagen der Weltgeschichte, dass diese ewigen Wahrheiten, die schon immer da waren, der Welt natürlich, aber nochmal in ganz besonderer Weise vor Augen geführt werden sollen. Aber worauf wartet Gott noch? Warum kann es nicht schon längst alles viel weiter sein? Warum sind wir nicht schon längst am Ziel? Ja, in seiner großen Gnade wartet er auf uns. Es gab auch schon in dieser Endzeit, die ja nun, ja, es sind noch nicht ganz 200 Jahre, aber schon fast, möchte man sagen, dauert, gab es schon schwere Prüfungen für das Volk Gottes. Prüfungen, die ich persönlich nicht miterleben musste, weil ich zu jung war. Weil ich überhaupt nicht jung war, sondern weil ich noch gar nicht auf der Welt war. Ja? Der Erste Weltkrieg zum Beispiel oder der Zweite Weltkrieg. Schlimme Prüfungen. Und ich bin Gott dankbar, dass ich sie nicht erleben musste. Wie hat sich sein Volk verhalten? Hier bei uns in Deutschland? Sind sie gestanden, wie Sadrach, Mesach und Abednego? Nein, sind sie nicht. Sie haben versagt. Andere sind gestanden. Aber ihr wisst, dass diejenigen, die nicht bereit waren, Kriegsdienst zu leisten für die Nazis, für diesen Baalskult, das ist ja ein richtiger Baalskult gewesen, ja, dieser Nationalsozialismus, die wurden ausgeschlossen. Muss man sich schon mal klar machen. Ja? Also irgendwas ist da schiefgelaufen. Aber Gott in seiner unendlichen Gnade sagt uns, probiert es nochmal. Schaut nochmal, ob ihr das auf die Reihe kriegt. Ja? Es hat diesmal nicht geklappt. Aber nächstes Mal vielleicht. Da sind 4 Engel, die 4 Winde halten. Ich möchte den Text jetzt nicht noch lesen, sonst wird es zu lange dauern. Aber ihr habt es vielleicht selber schon gelesen. Und sie geben uns, es gibt uns Gelegenheit zu prüfen und selber auch damit aufzuhören, diese kleinsten Gebote aufzuweichen, damit wir endlich in der Lage sind, die großen Gebote zu befolgen. Jetzt werden natürlich manche von euch sagen, was erzählt uns der Tobias heute? Das größte Gebot ist doch das Liebesgebot. Na, das ist doch das hohe und große Gebot. Ich stimme euch vollkommen zu. Aber ich muss euch auch sagen, die ganze Welt spricht von der Liebe und jeder behauptet, die Liebe zu suchen, zu haben, zu wollen. Aber wir verstehen doch im Endeffekt sehr, sehr wenig von der Liebe. Auch ich stelle jeden Tag fest, dass ich von der Liebe noch so wenig verstehe. Ich verstehe vielleicht ein bisschen was vom Gesetz Gottes oder von Musik oder von irgendwelchen Sachen, aber von der Liebe. Ich weiß nicht recht, ob ich was von Liebe verstehe. Ich zweifle daran. Manchmal muss ich feststellen, dass ich glaube, ich habe Liebe gehabt, aber im Endeffekt hing es doch mit irgendetwas anderem zusammen. Und ich habe es nicht mal gemerkt. Suchen wir persönliche Anerkennung vielleicht oder suchen wir die Ehre Gottes? Warum stehe ich heute überhaupt hier? Mache ich das, weil ich hoffe, dass ihr mich dann ein bisschen besser anerkennt, weil ich heute euch einen Dienst erweise? Oder habe ich ein anderes Motiv? Wenn diese Predigt heute hier nicht so gut ist, dann wäre ich fehl am Platz, würde ich mal sagen. Aber solltet ihr merken, dass ich heute Worte des ewigen Lebens zu euch spreche, dann tue ich das natürlich nicht aus mir selber, denn ich selber trage dazu ganz und gar nichts bei, 0,0. Sondern wenn es so ist, dann ist es der Geist Gottes, der aus mir spricht. Und wenn ich morgen hier aus der Gemeinde rausgehe und mich abwende von Christus und betet für mich, dass ich es nicht tue, und ich bete auch für euch, dann werden es immer noch Worte des ewigen Lebens gewesen sein, die ich heute zu euch gesprochen habe. Daran wird sich nichts ändern. Viele Leute haben sich abschrecken lassen, ja, weil es Leute gab wie Wegener und andere in der Vergangenheit der Adventisten, die später andere Wege gegangen sind. Aber es bleibt trotzdem dabei, dass sie Gottes Wort gesprochen haben, ja, in der Zeit, als sie am Ball waren. Woran denken wir mehr, an unsere äußere oder an unsere innere Schönheit? Wenn wir jeden Tag so viel beten würden, so lange beten würden, wie wir uns mit unserer Körperpflege beschäftigen, dann wäre ganz viel gewonnen, liebe Geschwister. Müsst ihr mal stoppen, wie lange man so im Bad verbringt mit verschiedenen Dingen. Nicht nur die Frauen, auch die Männer. Reicht schon, wenn wir so viel beten, wie die Männer mit Körperpflege sich beschäftigen. Wäre auch schon gut, ja, ganz sicher. Bauen wir unser eigenes Haus oder unser Gemeindehaus? Also ich habe bis jetzt nur mein eigenes Haus gebaut. Was erwarten wir am Sabbat mit größerer Spannung? Die Jüngeren unter euch? Die Predigt oder die Fußballergebnisse? Ich muss ehrlich zugeben, dass es Zeiten gab, als ich ein junger Mensch war, da habe ich am Sabbat dem Fußball wesentlich aufgeregter entgegengefiebert als geistlichen Fragen. Ich gebe das offen zu. Ich danke dem Herrn, dass ich das nicht mehr machen muss, weil ich erkannt habe, dass es nichts Wertvolles und nichts Besonderes ist, dem man sich in sonderlicher Weise zuwenden sollte. Meine lieben Geschwister, versteht mich nicht falsch, Gott ist die Liebe, das ist doch ganz klar. Und ihn zu fürchten, indem wir Christus annehmen, indem wir Christus gleich werden wollen, das wird uns aber auch die wahre Liebe schenken. Ja, die Zeit ist fortgeschritten. Könnt ihr noch 10 Minuten oder soll ich abbiegen? Gebt ihr mir noch ein bisschen. Ich möchte noch was zu der Zahl sagen, zu den 144.000. Ich habe da was ganz Wunderbares gelesen, das möchte ich mit euch teilen. Ich lese dazu kurz aus Offenbarung 14, Verse 1 bis ja, vielleicht nicht alle Verse. Da heißt es, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen des Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und so weiter und so fort. Es wird ja viel darüber diskutiert, ist das jetzt eine echte Zahl? Sind es wirklich 144.000? Ist es eine symbolische Zahl? Ich möchte mich dazu jetzt gar nicht so dezidiert äußern. Nur so viel vielleicht, ich stelle mir eher vor, dass es eine symbolische Zahl ist, weil es hier um die 12 Stämme Israels geht, aus denen jeweils 12.000 gerufen werden und wir wissen, dass das geistliche Israel unbedingt gemeint sein muss. Und wenn wir die 12 Bedeutungen der 12 Namen uns anschauen, und das sind ja die übrigen, diese 144.000, wir sind jetzt bei den übrigen, wir sind immer noch bei unserem Thema, die übrigen und ihr Auftrag. Dann sehen wir, dass Juda eine Bedeutung hat und Ruben eine Bedeutung hat und Gad. Juda bedeutet, diesmal will ich Jehova preisen. Ruben bedeutet, Jehova hat mein Elend gesehen. Gad bedeutet Glück oder günstige Fügung oder Führung. Asa hat die Bedeutung, glücklich bin ich. Also man hat damals nicht einfach irgendwie einen Namen genommen, den es schon gab und dem Kind gegeben, sondern man hat die Situation, in der man war, ganz, ganz eng verbunden mit dem Kind, das dann geboren wurde, das konnte durchaus auch mal ein etwas negativer Name sein. Ja? Mein Ringen zum Beispiel. Und wenn wir diese 12 Bedeutungen miteinander verbinden, dann ergibt sich eigentlich ein wunderbarer Satz oder ein wunderbarer Gedanke. Dann können wir daraus den Satz machen, ich will den Herrn loben, weil er mein Elend gesehen und mich glücklich geführt hat. Ich bin glücklich, denn der Herr lässt mich mein Ringen vergessen. Gott hört mich und ist mit mir verbunden. Das ist das, was die 144.000 ausmacht. Ja? Das ist doch ein schönes Selbstzeugnis, eine sehr, sehr positive Sache. Für die, die es interessiert, der amerikanische Prediger Doug Batchelor hat dazu einen wunderbaren Vortrag im Internet. Dann könnt ihr euch das anschauen, wenn ihr des Englischen mächtig seid. Also die übrigen sind, ich möchte es noch einmal zusammenfassen, sie sind diejenigen, die am ewigen Evangelium festhalten, die Lücken verzäunen, die Gottes Wort aufrichten. Gott hat in der letzten Zeit noch einmal ein Volk auserwählt, um den Menschen das ewige Evangelium mit Macht zu bezeugen, so wie einst das Volk Israel auch auserwählt war. Und das, ja, das ist das Adventvolk, meine lieben Geschwister, das sind wir und unsere Geschwister auf der ganzen Welt. Was ist nur damals mit Israel passiert, dass ihr König, ja, wir haben das eigentlich vorhin schon besprochen, dass Salomo fremder Frauen wegen Kompromisse eingegangen ist? Ich lese das noch ein bisschen weiter in 1. Könige 11, das Ende der Geschichte, Verse 11 bis 13. 1. Könige 11, 11 bis 13. Da sprach der Herr zu Salomo: Weil dir dies bewusst war und du meinen Bund nicht beachtet hast und meine Ordnung, die ich dir geboten habe, werde ich das Königreich ganz bestimmt von dir wegreißen und es einem Knecht von dir geben. Doch in deinen Tagen will ich es nicht tun, deines Vaters David wegen, sondern aus der Hand deines Sohnes werde ich es reißen. Doch will ich nicht das ganze Königreich wegreißen, einen Stamm will ich deinem Sohn geben, wegen meines Knechtes David und Jerusalems wegen, das ich erwählt habe. Ja, das Gleiche kann uns auch passieren, meine lieben Geschwister. Wir brauchen uns nicht darauf zu verlassen, dass nur weil wir die Adventisten sind, weil wir den Geist der Weissagung haben und weil wir diejenigen sind, hier, die sozusagen betraut wurden mit diesem großen, mit dieser Aufgabe, dass uns nichts passieren kann. Wenn wir aus dem Motiv heraus, von den anderen anerkannt zu werden, also von Babylon anerkannt zu sein, wenn wir glauben, wir müssen uns deswegen anpassen, wenn wir glauben, das Wort Gottes ist kulturell bedingt und wir leben jetzt in einer anderen Kultur und deswegen müssen wir das Wort Gottes auch kulturell anpassen. Wenn wir sagen, wir leben heute in der Moderne, heute ist alles anders als damals, dann sind wir genau auf diesem Weg, liebe Geschwister. Wir haben doch kein kulturelles Evangelium, wir haben ein ewiges Evangelium. Das ist immer das Gleiche, das ändert sich nicht. Dieses Evangelium lehrt uns aber auch, dass wir nicht die allein selig machende Organisation sind, mitnichten, ganz bestimmt nicht. Das muss auch in aller Deutlichkeit gesagt werden. Wir sind keine besseren Menschen. Wir haben alle gesündigt und wir leben aus der Gnade Gottes allein. Und im Gegenteil, ich sage euch was, die Besten fehlen uns noch. Es gibt hier in Bamberg Leute, die würden uns alle in den Schatten stellen, was ihr Engagement, ihren Glauben und ihre Stärke angeht. Wir müssen sie nur finden. Wir müssen sie finden, wir müssen sie zu uns holen. Und ich sage euch was, das sind Leute, die heute noch spotten, die uns ins Gesicht sagen, du erzählst mir Blödsinn. Die werden uns nach einer Woche oder vielleicht einem Jahr plötzlich ganz anders entgegenkommen. Und dann würden sie das, die Sache Gottes nach vorne bringen, so könnten wir uns das überhaupt nicht vorstellen. Ja? Wir werden uns noch wundern, liebe Geschwister, wie offensichtlich die großen Kirchen leugnen werden, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Es ist noch nicht so offensichtlich. Wenn ihr ein paar Religionslehrer kennen würdet, die an Schulen unterrichten und Tausende von Kindern ins Leben schicken mit dem bisschen religiöser Bildung, das sie bekommen, dann würdet ihr schon anders denken. Ich kenne kaum einen Religionslehrer und ich kenne viele Religionslehrer, die sagen, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, keiner kommt zum Vater denn durch Christus. Das sagt von denen kaum jemand. Und die Kirche findet es auch nicht so schlimm, die finden das okay, dass die Leute, die arbeiten so zweispurig, ja? Die sagen nach außen so, aber auf der anderen Seite wissen sie ganz genau, dass eine andere Botschaft weitergegeben wird. Ja? Und wir werden uns wundern, denn wenn sie sich sicher sind, dass die Zeit gekommen ist, dann wird es kein Problem sein, Jude zu sein oder Moslem, Hauptsache alle richten sich nach bestimmten ethischen Prinzipien und dann ist schon alles in Ordnung. Und dann, liebe Geschwister, werden so viele Menschen aufwachen. Dann werden so viele Menschen sagen, Moment mal, das kann nicht sein. So viele Christen, wahre Christen, die jetzt katholisch, evangelisch und sonst irgendwas sind, die werden das dann realisieren. Ja? Aber wir müssen auch die Vorarbeit leisten hier. Ja, das war es eigentlich, was ich euch sagen wollte. Und ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert. Es ist ein bisschen lang geworden heute. Das hat auch damit zu tun, dass ich nicht so viel Zeit habe. Wenn man viel Zeit hat, eine Predigt vorzubereiten, dann schafft man es wesentlich in kurzer Zeit zu sagen. Wenn man nur wenig Zeit zur Vorbereitung hat, dann braucht man ein bisschen länger. Also ihr habt jetzt ein bisschen Vorbereitung mit mir noch mitgetragen. Ich danke euch dafür und ich bitte den Herrn, dass er uns allen gnädig ist. Amen.